Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Sonntagmorgen-Nachrichten auf Chiemgau TV. Traunreuth, Tittmoning. Gestern Abend kam es zu mehreren Ausschreitungen in den beiden Städten Traunreuth und Tittmoning. Die Gewerkschaftsvorsitzenden der Vereinigten Horoskopersteller e.V. sowie die Innung der alternativen Heilmedizin und der Vorstand des Esoterikvertriebs riefen zu einem lautstarken Protestmarsch auf. Circa 5000 Vertreter versammelten sich gestern Abend gegen 18 Uhr in der TUS-Tennishalle hier in Traunreuth, um in ununterbrochenen Sprechchören ihre Tätigkeit zu verteidigen. Zugleich versammelten sich in Tittmoning an die 2000 Menschen auf dem Stadtplatz. Sie erfüllten den Platz mit »Hoch lebe die Astrologie« rufen. Ziel der Veranstalter war es, auf die Gefahr hinzuweisen, die sowohl von der evangelischen Freikirche Traunreuth als auch der evangelischen Freikirche Tittmoning ausgeht. Mit der Verbreitung des Evangeliums, wie es die Gruppierungen selbst bezeichnen, befürchten die Verantwortlichen der Gewerkschaften enorme Gewinneinbußen und die Verspottung ihrer Tätigkeit in der Bevölkerung. Beide Demonstrationen konnten nur durch staatliches Eingreifen aufgelöst werden. Derzeit ist uns noch nicht bekannt, ob es bei den Unruhen Verletzte gab. Weiter mit den Kurznachrichten aus aller Welt. Ihr müsst keine Sorge haben, die Nachrichten waren natürlich erfunden, aber es ist eine mögliche Reaktion auf das Evangelium. Im Evangelium sehen wir beides, eine große Chance, aber auch eine große Gefahr. Im Römerbrief heißt es im ersten Kapitel, im Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die alle selig macht, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Das Evangelium wurde uns geschenkt, dass wir befreit werden, dass wir Kraft haben, dass wir frei werden von unserem alten Leben. Und doch hat diese glänzende Medaille, dieses Geschenk auch eine Kehrseite. Jesus selbst hat sie uns vorgestellt. In Matthäus 10, 34 redet er darüber, wie über ihn Uneinigkeit kommen wird. Er nennt es, das Schwert wird kommen, kein Frieden. Wegen ihm werden sich die Menschen streiten, sogar bis in die eigene Familie hinein. Jesus sagt, ein Sohn wird gegen seinen Vater aufgebracht sein und auch umgedreht, weil einer Jesus annimmt, an ihn glaubt und der andere ihn ablehnt und nicht an ihn glaubt. In der Apostelgeschichte geht es ganz grundsätzlich darum, wie hat sich das Evangelium ausgebreitet, von Jerusalem bis in alle Welt. Und heute haben wir einen Abschnitt, wo wir sehen, wie das Evangelium von der Welt verachtet wird. Deswegen das Thema, das Evangelium im Konflikt mit der Welt. Paulus befindet sich gerade in Ephesus, wie auch schon in den letzten Predigten. Dort hat er einiges erlebt, vielleicht erinnert ihr euch. Er war über 2 Jahre dort und das Evangelium hat viel Gehör gefunden. Viele Menschen haben sich dazu bekehrt, haben ihr Leben geändert. Im Kapitel 19, Vers 20 heißt es, so breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Paulus hatte sich dann gerade vorgenommen, zurück nach Jerusalem zu gehen und dann nochmal erneut aufzubrechen, und zwar nach Rom. Sein eigentliches Ziel Rom, das damalige Zentrum der Welt. Dort wollte er hin, um auch das Evangelium zu verkünden. Und genau in dieser Zeit, kurz vor seinem Aufbruch, geht es in Ephesus nochmal richtig rund. Und an dieser Stelle setzt unser Text ein. Wir lesen in Apostelgeschichte 19, ab Vers 23. Aber um jene Zeit entstand ein nicht unbedeutender Aufruhr um des Weges willen, denn ein gewisser Mann namens Demetrius, ein Silberschmied, verfertigte silberne Tempel der Artemis und verschaffte den Künstlern beträchtlichen Gewinn. Diese versammelte er samt den Arbeitern desselben Faches und sprach, ihr Männer, ihr wisst, dass von diesem Gewerbe unser Wohlstand kommt. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein in Ephesus, sondern in fast ganz Asien eine große Menge überredet und umgestimmt hat. Nachher geht's noch weiter. Vielleicht ganz zu Anfang, was es hier heißt mit der Aufruhr um des Weges willen, wie es in der Schlachterübersetzung heißt. In der damaligen Zeit hat man das Evangelium, den neuen Glauben, der entstanden ist, als der Weg bezeichnet. Das war so eine offizielle oder inoffizielle Bezeichnung. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass Jesus sich selbst als der Weg bezeichnet hat. Also hier geht es darum, ein Aufruhr wegen des neuen Glaubens willen. Wir lernen hier eine entscheidende Person kennen, den Demetrius, ein Silberschmied, ein Handwerker, und wahrscheinlich war er der Führer seiner Innung. Er war der Anführer seines Handwerks. Und er rief mehrere Andenkenhersteller zusammen, wie wir es hier lesen. Sie fertigten Andenken an, die waren aus Silber, das hat er wahrscheinlich selber gemacht, dann aus Gold hatten sie Andenken, aber es gab auch aus Ton Andenken. Es ist interessant, dass man findet diese Andenken immer noch in den Ausgrabungen, also sie sind uns bekannt. Es war so gedacht, wenn die Menschen nach Ephesus kamen, um die große Göttin Artemis zu sehen, dann konnten sie sich im Anschluss ein kleines Souvenir mitnehmen, so wie wir es gerne machen, wenn wir auf Reisen sind. Und sie nahmen sich ein Souvenir der Göttin mit. Und das sollte dann zur Anbetung dienen. Also man konnte sich dann zu Hause den kleinen Tempel aufstellen oder die kleine Artemis-Figur und dann weiter anbeten. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich Artemis statt, wie in der Schlachterübersetzung, Diana sage. Es geht hier, oder wir müssen vielleicht einen kleinen Ausflug in die Mythologie, in die Götterwelt machen der damaligen Zeit, um das richtig zu verstehen. Es gibt zum einen eine Diana, eine Göttin Diana, so heißt sie bei den Römern. Und die ist jungfräulich und ist die Göttin der Jagd. Ihre Aufgabe ist es auch, Frauen und Kinder zu beschützen, und sie ist insgesamt nicht ganz so gut auf Männer zu sprechen, also weil sie ja immer noch alleine ist und weil Männer die Schmerzen der Geburt verursachen, will sie davor schützen. Und diese Diana hat auch im Griechischen eine Entsprechung, und die heißt Artemis. Die Griechen nennen sie Artemis. Dann gibt es aber noch einen Sonderfall, und dem begegnen wir hier, nämlich die Artemis der Epheser. Vielleicht können wir das erste Bild dazu sehen. Die Artemis der Epheser ist nicht unbedingt gleichzustellen mit der Artemis, der der Diana entspricht, sondern es ist eher eine eigene Gottheit. Und zwar war es eine Fruchtbarkeitsgöttin. Und das kann ja eigentlich nicht sein, wenn die andere eine jungfräuliche Göttin ist. Man geht davon aus, dass wahrscheinlich diese vielen Bommel, die da vorne dran hängen, Brüste sind und deswegen eine Fruchtbarkeitsgöttin. Danke. Sie hatte ihren eigenen Kult in Kleinasien und Ephesus war das Zentrum dafür. Und wahrscheinlich lässt sich diese Göttin zurückführen auf eine Urgöttin, die Göttin Kybele, und man sagt, dass von ihr aus alle anderen Götter kommen. Die Römer nennen sie Magna Martha, also die große Mutter. Und das ist wahrscheinlich der Ursprung für diese Artemis, die wir hier im Text haben. Also der Demetrius ruft seine Gewerkschaft auf, seine Mitarbeiter. Was er sagt, lesen wir ab Vers 26. Ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein in Ephesus, sondern fast in ganz Asia eine große Menge überredet und umgestimmt hat, indem er sagt, dass es keine Götter gebe, die mit Händen gemacht werden. Aber es besteht nicht nur die Gefahr, dass dieses unser Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Artemis für nichts geachtet und zuletzt auch ihre Majestät gestürzt wird, die doch ganz Asia und der Erdkreis verehrt. Also der Demetrius hat ein ganz einfaches Bedenken, leicht nachzuvollziehen. Sein Wohlstand könnte verloren gehen, wenn das Evangelium weiter verbreitet wird. Denn er verdient gut an dem Geschäft der Souvenirs. Er wirft Paulus vor, oder den Christen vor, dass sie sagen, Götter, die von Hand gemacht sind, können gar keine richtigen Götter sein. Und das könnte man schon fast als einen Wahlspruch der Christen bezeichnen. Damals traten sie immer so auf und haben gesagt, Götter, die von Hand sind, können keine richtigen Götter sein. Aber eigentlich begegnet uns ein ähnlicher Ausspruch sogar schon im Judentum, also im Alten Testament. Ich lese euch dazu ein paar Verse aus Jesaja vor, Jesaja 44, 9 bis 11. Da heißt es, wie töricht sind die, die sich selbst Götter machen. Zwar sehnen sie sich nach ihnen, doch sie nützen ihnen nichts. Diejenigen, die sich zu ihnen bekennen, sehen und verstehen nicht und werden deshalb beschämt werden. Wie nutzlos ist es doch, sich selbst einen Gott zu bauen und ein Götzenbild zu gießen. Alle, die ihnen folgen, werden beschämt dastehen, zusammen mit den Kunsthandwerkern, die doch bloß Menschen sind. Sollen sie doch zusammenkommen und sich erwartungsvoll vor ihre Götter stellen. Gemeinsam werden sie erschrecken und sich blamieren. Also schon im Alten Testament, bei den Propheten, wird ganz klar dargestellt, ein Mensch kann sich selbst nicht einen Gott schaffen. Und auch diese Lehre greift Paulus auf, wenn er vom Evangelium erzählt. Und das ärgert die Epheser. Sie ärgern sich darüber, dass er sagt, handgemachte Götter sind nicht echt. Vor allem ärgern sich die Hersteller, die die Götter herstellen. Und der Demetrius fürchtet um seinen Wohlstand. Jetzt ist das vielleicht nicht der beste Beweggrund, den man für einen Aufruhr machen könnte. Vor allem, wenn man noch viele andere dazu nehmen will. Er will sich ja nicht selbst so in den Vordergrund stellen. Also findet er noch 3 ehrenhaftere Gründe, warum das falsch ist oder was schlecht ist mit dem Evangelium. Zum einen sagt er, der Handel, also das, was sie tun, das Gewerbe, verliert seinen guten Ruf. Er geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, der Tempel, den wir in Ephesus haben, der wird seine Bedeutung verlieren, wenn das hier so weitergeht. Und nicht zuletzt, und das ist vielleicht das Schlimmste, was er so aufzeichnet, die Göttin Artemis wird ihr Ansehen verlieren. Man muss sich vorstellen, dieser Artemis-Kult der Epheser war in der Gegend, in der Antike, weit verbreitet. Es gab, glaube ich, über 30 Kultstätten und Ephesus war das Zentrum. Und der Tempel der Artemis, vielleicht kennt man das noch so vom Sagen, das ist einer der 7 Weltwunder der Antike. Ich habe auch ein Bild versucht zu finden. Also es gibt nur eine Rekonstruktion, der Tempel steht nicht mehr, wurde ungefähr 200 Jahre später von den Goten zerstört. Aber es war schon ein eindrucksvolles Gebäude. War ungefähr 150 Meter lang, 18 Meter breit. Ich glaube, die Säulen sollten ungefähr 18 Meter hoch sein, auf denen das Dach ruht. Und es war ein mächtiger Tempel, den man von Weitem sah. Und wenn ihr schaut, oben am Giebel sieht man auch diese Figur, die ich euch vorher gezeigt habe, die Artemis. Die Worte, die Demetrius spricht, seine Begründung, zeigen Wirkung. Jetzt geht's los in Ephesus. Der Aufruhr beginnt, weil die Epheser in ihrem Stolz verletzt waren. Wir lesen weiter, Vers 28. Als sie das hörten, also die Gewerkschaftsmitglieder, wurden sie voll Zorn und schrien, groß ist die Artemis der Epheser. Und die ganze Stadt kam in Verwirrung und sie stürmten einmütig ins Theater und zerrten die Mazedonier Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit sich. Also jetzt haben wir hier wirklich die Menge am Kochen, wie man sagt. Sie sind so stolz auf ihre Stadt, auf ihren Tempel, auf ihren Kult, der sich verbreitet hat. Und plötzlich müssen sie fürchten, dass das Evangelium das vernichten wird vielleicht sogar. Das Ansehen der Göttin geht verloren und natürlich auch ihr Gewerbe. Sie sind ganz entsetzt und was ihnen bleibt, ist zu rufen, groß ist die Artemis der Epheser. Das, was sie ja befürchten, dass sie ihr Ansehen verliert, dem wirken sie jetzt entgegen. Und die Nachricht oder das Gerede über diesen Aufruhr hat sich sehr schnell verbreitet in der Stadt. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Menschen sehr dicht aneinander leben. Man kann sich das vorstellen wie in den Slums, in den armen Gebieten der heutigen Großstädte. Also da ging was los, man hat es gleich mitbekommen. Die Nachricht hat sich sehr schnell verbreitet und dann war der Aufruhr da. Und die Leute sind losgelaufen und strömten zum Amphitheater. Wer heute nach Ephesus fährt, der kann sich dieses Amphitheater noch ansehen. Das steht noch. Das war ein großer Versammlungsort, auch für Spiele und vor allem aber auch für die Bürgerversammlung. Und das Amphitheater fasste ungefähr 25.000 Menschen, also so ein mittleres Bundesliga-Fußballstadion. Ephesus war zu der Zeit damals ein Freistaat in dem Römischen Reich, also sie hatten eigene Rechte und hatten sich damit auch das Recht der Bürgerversammlung gegen Rom oder vor Rom beibehalten. Das hieß, sie konnten sich, es ist nicht ganz klar, ob sie sich einmal in 3 Monaten oder 3-mal in einem Monat getroffen haben, auf jeden Fall konnte sich das Volk treffen und Entscheidungen fällen. Und das taten sie in dem Amphitheater. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie jetzt alle wie selbstverständlich dahin geströmt sind. Und auf dem Weg haben sie noch zwei Mitarbeiter des Paulus entdeckt, den Gaius und den Aristarch. Den haben sie gepackt und haben ihn mitgeschliffen, die Mitarbeiter des Paulus. Aber wo Paulus? Wo ist denn der eigentlich? Von ihm wissen wir noch gar nichts. Hier kommt jetzt ein kleiner Einschub von Lukas, damit auch die Frage beantwortet ist. Verse 30 und 31. Also, Paulus unter die Volksmenge gehen wollte, ließen es ihm die Jünger nicht zu. Auch etliche der Asiarchen oder Provinzoberste sind das, die ihm wohlgesonnen waren, freundlich waren, sandten zu ihm und baten ihn, sich nicht ins Theater zu begeben. Also von Paulus erfahren wir, dass er auch von diesem Aufstand mitbekommen hat, wahrscheinlich war es laut genug, um es zu hören, und er möchte auch gern ins Theater, er möchte dahin, wo jetzt die ganze Menge sich trifft. Aber er wird von zwei Seiten daran gehindert. Zum einen vielleicht die Gemeinde oder die Christen, die sich um ihn geschart haben, die Jünger heißt es hier, haben ihn zurückgehalten. Sie sagten, er soll nicht gehen, er darf da nicht hin. Und zum anderen die Provinzbeamten, sie werden hier Asiarchen, also die Herrscher von Asien genannt. Das waren ganz wichtige römische Beamte, die das Land geleitet haben. Und anscheinend waren die in irgendeiner Art mit Paulus befreundet. Sie haben ihn über Boten die Nachricht geschickt. Ich denke, wir können hier auch sehen, dass in den letzten beiden Jahren, in denen Paulus in Ephesus gewirkt hat, das Evangelium selbst bis in die oberste Schicht hinauf Gehör gefunden hat. Also selbst bei den Leitern der Provinz war Paulus bekannt und sogar auf gute Weise bekannt. Ich frage mich, ob es nicht besser gewesen wäre, der Paulus wäre da hingegangen ins Theater. Da hat er vielleicht, war es voll, dann waren es um die 25.000 Menschen. Das wäre doch eine Chance gewesen, viele Leute zum Glauben zu führen. Was denkt ihr? Aber von zwei Seiten wird er gedrängt, nicht zu gehen. Sie lassen ihn nicht. Wenn ich mir das so überlege, vielleicht ist es auch ein Hinweis für uns, wir als Christen sind nicht grundsätzlich von der Gefahr fern. Wir sind keine Superhelden oder unsterblich, sodass wir uns in jede Gefahr begeben können. Wir müssen nicht bei jedem Aufruhr, bei jedem Aufstand mitmischen oder in jeder Diskussion uns einklinken. Auch wenn es manchmal sinnvoll ist, in diesem Fall war es besser, dass Paulus die Gefahr nicht eingegangen ist. Und wir sehen es auch später, Gott hat die ganze Sache mit dem Aufstand noch ganz anders gelöst. Zumal es in Ephesus, in der Stadt, ja schon eine Gemeinde gab, die weiter am Evangelium gearbeitet hat. Nachdem Lukas jetzt uns kurz erklärt hat, was mit Paulus los ist, was ihn bewegt, schwenkt er wieder zurück ins Theater. Und bei seinem weiteren Beschreiben von dem, was da abläuft, da wird er schon fast zu einem Komödianten. Also der Stil, wie er schreibt, die Ironie, die er benutzt in den nächsten Versen, kommt der Komödie aus dem antiken Griechenland gleich. Er macht sich lustig über die Dummheit derer, die sich da treffen. Wir lesen in Vers 32. Hier schrie nun alles durcheinander, denn die Versammlung war in der größten Verwirrung und die Mehrzahl wusste nicht, aus welchem Grund sie zusammengekommen waren. Also hier, es ist sehr Aufruhr, die Nachricht über irgendwas ist los, verbreitet sich ganz schnell in der Stadt und dann strömen alle mit, alle dem Fluss der Menschen hinterher ins Stadion, alle schreien, manche schreien das, manche das und die meisten wissen gar nicht, was los ist. Hauptsache, wir schreien mal mit. Ich denke mir, wie ist es denn bei uns, wenn es irgendwas zu reden gibt, irgendeine große Sache, wie ist es bei uns? Wollen wir auch einfach mal mitreden, dabei sein, egal um was es geht, Hauptsache, wir sind dabei? Ich habe mir überlegt, ob es mir auch so ging und ich kann mich an eine kleine Situation im Studium erinnern. Das war jetzt kein Aufstand, aber es war ein Gespräch von zweien aus meiner Klasse. Die waren ein Pärchen, die Janine und der Ulrich. Und ich dachte, ich bin auch so wichtig und wenn die da stehen und ich komme vorbei, dann muss ich irgendwas machen, um so ein bisschen mit dazuzugehören. Also bin ich an ihnen vorbeigegangen, während die sich unterhalten haben, habe so Kussgeräusche gemacht, weil sie ja ein Pärchen sind und dachte, das ist besonders witzig von mir. Dann habe ich nur böse Blicke geerntet und erfahren, dass die beiden gerade eine sehr ernste Unterhaltung hatten. Also es ging wohl sogar um ihre Beziehung. Und ich habe mich dann nachher noch entschuldigt bei dem Mädchen und sie hat gesagt, naja, es war wirklich blöd von dir. Also ich scheine sie da wirklich verletzt zu haben. Aber ich bin froh, die sind also inzwischen auch verheiratet. So schlimm scheint es nicht gewesen zu sein. Aber ich wollte gern irgendwie dazugehören. Die haben sich gerade so intensiv unterhalten und ich dachte, ich will mitmachen. Oder vielleicht kennt ihr eine andere Sache. Man kommt mit Leuten bei so einem Aufruhr oder beim Meckern oder beim Beklagen leichter ins Gespräch als über andere Themen. Bei uns wird gerade ein Kanal gebaut durch die Stadt. Das ist jetzt schon seit Wochen eine große Baustelle. Manchmal kann man mit dem Auto nicht zu seinem Haus fahren. Und das beste Gespräch unter den Nachbarn ist, wie ist es denn mit der Baustelle? Wann sind die endlich fertig? Das dauert so lang und so weiter. Oder man meckert über die hohen Lebensmittel- und Spritpreise und schon ist man im Gespräch. Immer diese Aufruhr, dieses Aufbäumen im Menschen ist ein super Anhaltspunkt für Gespräche. Und so ging es denen auch. Und Lukas, der Schreiber, macht sich lustig darüber. Die wissen nicht mal, warum sie sich treffen. Und jetzt in diesem ganzen Gewühl, in dem ganzen Aufruhr, tritt eine neue Person auf, die wir jetzt noch nicht kennen. Es geht um Alexander. Wir lesen weiter die Verse 33 und 34. Da zogen sie aus der Volksmenge den Alexander hervor, da die Juden ihn vorschoben. Und Alexander gab mit der Hand ein Zeichen und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber wahrnahmen, dass er ein Jude sei, schrien sie alle wie aus einem Mund etwa 2 Stunden lang: Groß ist die Artemis der Epheser. Alexander, könnte sein, dass er ein Synagogenvorsteher war in der Stadt. Er wird von den Juden in der Menge nach vorne geschoben und dann kommt er dahin, wo man eigentlich reden soll. Und er soll klar machen, denke ich mir, oder wenn man sich so betrachtet, er soll klar machen, dass die Juden mit diesem Predigten des Paulus nichts zu tun haben. Das ist eigentlich ganz erstaunlich, der Glaube des Paulus kommt aus dem Judentum. Aber hier wollen sich die Juden ganz deutlich von den Christen distanzieren und sagen, wir haben damit nichts zu tun. Wir wollen gerne in eurer Stadt bleiben, ihr könnt ruhig eure Artemis verehren. Wir haben damit nichts zu tun. Und dann sieht man hier vielleicht wieder so einen kleinen Scherz, den der Lukas mit anführt. Er macht seine Geste, das war damals ganz üblich. Ich weiß nicht, wie die Geste ausgesehen hat, aber er wollte die Menge beruhigen, um dann loszureden. Aber er hat nicht die geringste Chance gegen die Massen. Entweder haben sie es an seiner Kleidung gesehen, dass er Jude ist, oder vielleicht hat er gerade sein erstes Wort gesprochen und dann gehen die Sprechchöre los. Diesmal nicht mehr durcheinander, sondern alle wie aus einem Mund schreien 2 Stunden lang: Groß ist die Artemis der Epheser. Also der Alexander hatte nicht die geringste Chance, zu den Menschen durchzukommen. Ich denke, die Volksmenge hat gedacht, ein Jude, wahrscheinlich ist er auch gegen unsere Göttin, weil die Juden ja auch den einen Gott verkünden. Also dieser Alexander muss wieder weg von der Bildfläche, er hatte keine Chance. Aber in dem ganzen Aufstand erleben wir auch noch eine Wende und die lesen wir in Vers 35 bis 40. Da beruhigte der Stadtschreiber die Menge und sprach: Ihr Männer von Ephesus, wo ist denn ein Mensch, der nicht wüsste, dass die Stadt Ephesus eine Tempelpflegerin der großen Göttin Artemis und des vom Himmel gefallenen Bildes ist? Da nun dies unwidersprechlich ist, so solltet ihr euch ruhig verhalten und nichts Übereiltes tun. Denn ihr habt diese Männer hergeführt, also da geht es um den Gaius und den Aristarchus, die weder Tempelräuber sind, noch eure Göttin gelästert haben. Wenn aber Demetrius, der Anstifter, und die Künstler, die mit ihm sind, gegen jemand eine Klage haben, so werden Gerichtstage gehalten und es sind Statthalter da, sie mögen einander verklagen. Habt ihr aber ein Begehren wegen anderer Angelegenheiten, so wird es in der gesetzlichen Versammlung erledigt werden. Denn wir stehen in Gefahr, dass wir wegen des heutigen Tages des Aufruhrs angeklagt werden, weil kein Grund vorliegt, womit wir diese Zusammenrottung entschuldigen könnten. Der Stadtschreiber, ein ganz wichtiger Mensch in Ephesus, er vertritt das Gesetz. Vielleicht könnte man fast sagen, er ist das Gesetz. Und die Leute kennen ihn. Er ist der Vermittler zwischen der Provinzstadt Ephesus und der herrschenden Macht, den Römern. Also er ist der, der zwischen den beiden steht. Er hat ein ganz interessantes Vorgehen. Er scheint ein sehr weiser Mann zu sein, der auch gut mit gruppendynamischen Geschehen umgehen kann. Er weiß, wie er diese tobende Menge zur Ruhe bringt. Also wie er es geschafft hat, dass sie ihm zuhören, das weiß ich nicht genau. Vielleicht, weil er bekannt war, vielleicht auch von seiner Kleidung her gut zu erkennen. Aber auf jeden Fall macht er 3 Sachen, um diese Menge zu beruhigen. Zum Ersten, vielleicht das Wichtigste, er macht ein deutliches Gegenargument, das, was ihr hier behauptet oder was ihr auch dem Paulus vorwirft, das stimmt doch gar nicht. Er sagt, dass die Göttin Artemis ist doch gar nicht von Menschenhand. Es steht hier, das Bildnis ist vom Himmel gefallen. Also gerade in den Religions- und Kultformen der damaligen Zeit kam das öfter vor, dass es heißt, ein Bildnis kam vom Himmel gefallen und den oder das Bildnis beten wir an. Wahrscheinlich handelt es sich um Meteoritensteine. Also es gibt manchmal die Aussage, dass so ein faustgroßer oder ballgroßer Meteorit irgendwie geformt war, so ähnlich wie eine Frau. Das war dann ihre Göttin, die vom Himmel gefallen ist, und von da an hat sich dann der Kult entwickelt. Und der Stadtschreiber sagt, seht ihr, alle Welt weiß es, so war es bei uns. Ihr braucht euch gar keine Angst zu machen, die Göttin wird nicht leiden. Und dann zum Zweiten geht er weiter auf die beiden Männer ein, die die Versammlung mit nach vorne geschleift hat, also diesen Gaius und den Aristarch. Und er schützt die beiden, ohne wirklich Partei für sie zu ergreifen. Also es ist eine ganz, ganz feine Sache, wie er das macht. Und er sagt, zwei große Verbrechen, denen man sie vielleicht schuldig erklären könnte, die haben sie gar nicht begangen. Also sie haben keinen Tempelraub gemacht, das war eins der schlimmsten Sachen, die es zu der Zeit gab. Der Tempel hatte einen großen Schatz und sie haben den Tempelschatz nicht beraubt. Und sie haben auch keine Gotteslästerung gemacht. Also er sah in der Art, wie sie das Evangelium verkündeten, keine Gotteslästerung. Und wenn wir weiterlesen, im Kapitel 20 kommen die beiden Namen nochmal vor. Bei Gaius ist es nicht ganz klar, ob es der gleiche ist, weil es den Namen sehr häufig gab. Aber gerade bei dem Aristarchus können wir davon ausgehen, dass es der gleiche. Und in Kapitel 20, Vers 4 wird berichtet, wie die wieder mitziehen mit dem Paulus auf der dritten Missionsreise. Also wahrscheinlich ist den beiden nichts passiert in dem großen Aufstand. Es gab also keine Verletzte. Zum Dritten, was der Stadtschreiber machte, er wies auf eine legale Möglichkeit hin, hier durchzugreifen. Also er sagt, wenn ihr Klagen habt, wenn der Demetrius was hat, dann kann man das vors Gericht bringen, die werden das klären. Es gibt hier eine legale Möglichkeit dafür. Weil diese Versammlung, die wir hier heute haben, ist auf alle Fälle illegal. Wenn die Römer davon erfahren, dann könnte es sein, dass es Ärger gibt, dass sie Disziplinarmaßnahmen ergreifen, um uns zu strafen als Stadt. Und ich glaube, spätestens hier hat er ins Herz der Aufständischen getroffen. Sie waren ein stolzes Volk, die Epheser, nicht nur stolz auf ihre Göttin, auf ihren Kult, auf den großen Tempel, sondern auch stolz auf ihre Freiheit, die sie als Stadtstaat hatten. Und natürlich wollten sie diese Freiheit vor Rom nicht verlieren. Und sie wussten, weil es üblich war, solche Aufstände niederzuschlagen, dass es passieren könnte, dass sie wegen diesem Aufruhr ihre Freiheiten verlieren. Sie kommen also zur Besinnung. Und dann heißt es in Vers 41, und als er das gesagt hatte, entließ er die Versammlung. Sie kommen zur Besinnung, er hat seine Rede fertig gemacht, der Stadtschreiber, und dann entlässt er sie und sie gehen einfach weg, als ob nichts gewesen wäre, weil sie beruhigt sind. Alles ist klar, Paulus kann weiterreisen. Fertig. Ich habe mich schon gefragt, warum schreibt uns Lukas einen solchen Text auf? Warum beschreibt er so ausführlich, was in Ephesus vor sich geht? Es sind hier keine eindeutigen Lehraussagen für uns. Und doch können wir einiges, vielleicht auch Theologisches oder für den Überblick der Apostelgeschichte, aus dieser Stelle lernen. Ich glaube, Lukas will vor allen Dingen zeigen, dass Rom, die Regierung dieser ganzen Provinz, keine Argumente gegen den christlichen Glauben hat. Wir haben so Ähnliches schon erlebt in Korinth und ich glaube auch in Athen. Und eben hier wieder, die römische Herrschaft hat keine Argumente gegen den christlichen Glauben. Sie nehmen ihn vielleicht nicht unbedingt bereitwillig auf, aber sie haben Toleranz für andere Religionen und sie dulden das Evangelium. Als Staat, als Regierung Rom wird das Evangelium geduldet. Und das zeigt Lukas ganz deutlich hier. Und es hat ja auch einen Grund, warum er das zeigt, weil die Apostelgeschichte dafür da ist, zu beschreiben, wie das Evangelium bis nach Rom kam, in das Zentrum der Welt. Und so geht es dann von der Geschichte aus weiter, wird weiter beschrieben, wie Paulus weiterziehen kann und das Evangelium dann schließlich bis nach Rom bringt. Erstaunlich hierbei ist, dass der Staat das Evangelium unterstützt. Und gerade im Römerbrief in Kapitel 13, ihr könnt das gerne mal nachlesen, erfahren wir, wie Paulus für die Obrigkeit schreibt, wie er sie positiv herausstellt, und es geht hier um eine heidnische Obrigkeit, er sagt, dass sie von Gott eingesetzt ist, dass wir als Bürger uns unterordnen sollen und so weiter. Das ist eine ganz interessante Stelle. Und wahrscheinlich hat er gerade aus seinen Erlebnissen heraus gemerkt, wenn der Staat seine Gesetze durchsetzt, dann kann das Evangelium einigermaßen geschützt sich weiter verbreiten, und deshalb lobt er auch einen heidnischen Staat. Ich denke, wir hier in der Gemeinde, wir bitten oft für die Obrigkeit, weil es uns auch aufgetragen ist. Wir bitten für die Regierung in Deutschland, auch für unsere Städte. Aber ich habe mal überlegt, haben wir auch schon für sie gedankt? Gerade über Politiker schimpft man ja gerne. Haben wir schon mal gedankt für unsere Obrigkeit? Sie gewähren uns hier in Deutschland ein freies Versammlungsrecht. Also es wird hier keiner reinlaufen und sagen, was macht ihr hier? Ihr müsst aufhören, euch zu treffen, oder wir sperren euch alle ins Gefängnis. Sondern es ist ganz okay, ganz legal, dass wir uns hier treffen. Vielleicht auch finanziell, weil es hier auch um Geld ging. Der Staat erlaubt uns, ein Verein zu sein. Und wenn wir dem Verein was spenden, können wir es von der Steuer absetzen. Eine ganz praktische Sache, kleine Ersparnis, weil der Staat uns in irgendeiner Art gut gesonnen ist. Wir haben auch eine Religionsfreiheit hier, das ist was Positives, vielleicht auch was Negatives. Man hat ja auch andere Religionen, mit denen man sich jetzt auseinandersetzen muss. Aber selbst in den Medien können wir ganz offen von Jesus erzählen. Es gibt sogar ganz eigene Fernsehsender, Bibel, TV und so weiter. Mich hat es auch gefreut, als die Sandra vorhin erzählt hat, dass in Tittmoning im Stadtfest gerne Seifen verkauft werden dürfen und das Geld geht an die Mission. Es scheint die Stadt nicht zu stören, dass wir ihren Bürgern dann das Geld für die Mission abluchsen mit Seifen. Sie unterstützen uns in unserer Arbeit, wenn man so sehen möchte. Und das ist ein Grund zur Dankbarkeit. Und trotzdem sehen wir, dass das Evangelium in Konflikt mit der Welt steht. Konflikt mit der Welt. In der Apostelgeschichte, dem großen Bericht, wie das Evangelium sich ausbreitet, wird nur zweimal davon berichtet, wie das Evangelium in Konflikt mit der Welt kommt. Das ist hier an dieser Stelle, und vielleicht fällt euch noch eine ein. In Kapitel 16, da geht es darum, wie Paulus einen Wahrsagegeist einer Frau austreibt, und dann schimpfen die Eigentümer oder die Herren dieser Frau, was soll das, jetzt haben wir keine Wahrsagerin mehr, jetzt geht uns unser Einkommen flöten. Und schon wieder geht es ums Geld. Also wir sehen bei den beiden Berichten in der Apostelgeschichte, beide Male entsteht der Konflikt, weil die Leute vom Evangelium, die vom Evangelium erreicht werden, dann ihre Meinung ändern und anderen Menschen geht das Geld verloren dadurch. Es geht immer ums Finanzielle. Ich habe mir überlegt, ob das Evangelium nicht nur in der Welt auf Konflikt stößen kann, sondern auch bei uns als Christen, die wir eigentlich schon dazugehören. Wahrscheinlich hängt das damit zusammen, wir haben es ja vorher in dem Lied gesungen, ich will dir folgen, immer mehr. Und da denke ich, es ist schon eine ganze Hingabe, die das Evangelium fordert. Und vielleicht kennt das der eine oder andere, wenn man sich bekehrt hat und dann sein Leben immer mehr nach Gott ausrichtet. Es gibt immer wieder Punkte, die stimmen noch nicht ganz so. Da merkt man, es passt noch nicht ganz überein. Es gibt einen Konflikt mit dem Evangelium. Vielleicht auch in Sachen des Geldes. Wie gehe ich mit meinem Geld um? Gebe ich was her davon? Behalte ich alles für mich? Wofür gebe ich es aus? Oder auch meine Zeit? Welche Hobbys kann ich gern weiterhin machen? Oder gibt es Hobbys, die vielleicht irgendwie im Konflikt stehen mit dem Evangelium? Könnte ich meine Zeit noch anders einbringen? Das sind lauter Fragen, wo wir uns mit dem Evangelium auseinandersetzen müssen. Weil es Hingabe fordert. Es ist nicht eine Liste, wo man dann abhaken kann, sondern es fordert eine Hingabe. Und da muss jeder selber überlegen, inwieweit muss ich mich hingeben. Und wie kann das Evangelium jetzt wieder größer gesehen mit der Welt heute in Konflikt geraten? Gibt es Berufe, so wie damals, diese Götzenandenkenhersteller? Gibt es sowas heute auch, wo wir, wenn wir rausgehen in die Stadt und von Gott erzählen, die sich plötzlich angegriffen fühlen könnten? Ich habe versucht, das vorher in den nachgestellten Nachrichten mal so zu erwähnen. Bestimmt, wenn sich alternative Heilmedizin oder esoterische Verkaufssachen, es gibt ja ganze Messen dazu, wenn sich das ausbreitet, das wird in Konflikt stehen mit Leuten, die sowas nicht mehr wollen, weil sie an Jesus glauben. Vielleicht fallen euch noch mehr Berufe ein. Es war gar nicht so einfach zu überlegen, was heutzutage als Beruf richtig gegen das Evangelium steht. Ich glaube, viele Menschen haben auch Angst, Einbußen zu nehmen. Sie hören vom Glauben, vom Evangelium und denken sich, naja, ist ganz schön, aber wenn ich da mitmache, dann ist der ganze Spaß weg. Oder mein Geld muss ich anders einsetzen. Immer wieder trifft das Evangelium auf Konflikt, weil es den Menschen ganz fordert. Vielleicht der größte Trost dieses Textes für mich, und das ist auch die Ermutigung, die ich euch zusprechen möchte, der Text vermittelt einen Trost und eine Zuversicht, ein festes Wissen und ein großes Vertrauen auf Gott. Gott hat einen Plan. Damals wollte er das Evangelium vom Zentrum Jerusalem, wo es entstanden ist, hinausbringen in die ganze bekannte Welt, und er hat es gemacht. Und es konnte ihn niemand daran hindern, auch nicht eine Menschenmasse, die so laut schrie, dass man sonst nichts mehr hörte. Gott hat den Plan, dass das Evangelium sich weiter verbreitet. Und das ist auch passiert. Und ich glaube, auch heute wird es so passieren. Deswegen hat mich gefreut, was du von dem Missionstag erzählt hast, Andreas, dass in Gegenden, wo es so unglaublich erscheint, in den Hochanden oder auch in Ländern, wo der Islam herrscht, der Glaube setzt sich fort. Das Evangelium wird verbreitet, weil es Gottes Plan ist. Und darauf können wir vertrauen. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, wenn wir hier in Dornreuth oder auch in Tittmoning Gemeinde bauen. Es liegt nicht an uns, es ist nicht unsere Aufgabe, also es ist unsere Aufgabe, es ist nicht unsere Verantwortung, sondern es liegt in Gottes Hand und er wird seinen Plan vervollständigen. Amen.